Ein herzliches Hallo, liebe Podcast-Fans, und willkommen zu unserem Podcast Themenkarussell mit heute der 35. Folge. Wir sind
Marvin und
David und wir freuen uns, diese Themen für euch bereitzuhalten.
Wir sprechen heute über elektrische Energie, beantworten die Frage, wie groß der Vorrat im Falle einer Krise sein sollte und welchen Einfluss dein Netflix-Verhalten auf deinen Energieverbrauch hat. Viel Spaß!
In der heutigen Folge wollen wir uns näher mit dem Thema Strom beschäftigen und wie Strom zum technologischen Wandel gehört. Und das ist die zweite Folge in unserem Themenkomplex, wie Technologie unser Leben verändert. Und aktuell sind Elektroautos ja ziemlich stark in den Medien vertreten. Und es wird aber auch über viele verschiedene andere Antriebsarten gesprochen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du für die Elektromobilität eine Zukunft siehst.
Ich glaube, dass, also ja, auf jeden Fall, Elektromobilität hat nicht nur Zukunft, sondern ist, glaube ich, auch die Zukunft. Wenn du ja vor allem auch von beispielsweise PKWs sprichst. Also wenn du jetzt dir das ganz normale Auto anguckst, das wir im Moment haben, dann glaube ich, dass es auf jeden Fall in der Zukunft nicht nur deutlich höheren Anteil, sondern auch eine Mehrheit irgendwann in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren an Elektroautos, beispielsweise auch auf deutschen Straßen, du die siehst. Interessant wird es da, wo es, glaube ich, um andere Fortbewegungsmittel geht. Sagen wir mal LKWs oder Schifffahrt oder Flugverkehr. Weil da musst du ja auch irgendwann mal sagen, ich meine, ein Elektroauto ist dann am Ende eine große Batterie. Und ich weiß gar nicht, wie viel schwerer ein Elektroauto eigentlich ist. Das sind mehrere hunderte von Kilo, vielleicht sogar fast eine Tonne, abhängig von der Größe des Autos. Irgendwann ist das ja auch nicht mehr tragbar. Und ich glaube aber schon, dass in der Zukunft Elektroautos, die vielleicht kleiner sind, generell dann weniger wiegen, dass das die Zukunft ist. Bei Mobilität hatten wir auch in einer anderen Folge schon drüber gesprochen, verändert sich ja auch. Aber ich glaube, dass Elektromobilität im privaten Bereich die Zukunft ist. Ich glaube, da würde dir auch keiner widersprechen. Oder widersprichst du mir da?
Nicht direkt, aber ich bin gespannt, ob es tatsächlich die Hälfte oder mehr als die Hälfte des zukünftigen Verkehrs ausmachen wird, wie du es gesagt hast. Und da sich auch Wasserstoff eher vorne. Aber ja, die Elektromobilität wird ja tatsächlich durch die Bundesregierung sehr stark gefördert und auch durch den Flottenverbrauch, der ja eingeführt wurde, sind ja immer mehr Elektroautos gekommen. Und man hat ja auch gesehen, wo du schon LKWs und Schiffe auch angesprochen hast, dass zum Beispiel bei uns bei der A5 Frankfurt Richtung Darmstadt es eine Teststrecke gab, wo die Autobahn eine Oberspannungsleitung bekommen hat, wo dann LKW-Verkehr, also umgebaute LKW mit Hochspannungsleitungsabnehmern ausgestattet sind, um dann energieeffizienter fahren zu können. Und ja, das wurde bei uns tatsächlich schon wieder eingestellt, weil man gemerkt hat, das ist wohl doch nicht so effizient.
Ich glaube, also da, um mal direkt darauf zu antworten, Wasserstoff ist immer ein gutes Stichwort, ist ja, glaube ich, in aller Munde und ist so ein bisschen der Allheilsbringer, um Industrie und Mobilität irgendwann zu dekarbonisieren. Aber erstens, man muss darüber nachdenken, wo ist Wasserstoff am sinnvollsten eingesetzt? Und Wasserstoff ist in einem PKW, da bin ich mir ziemlich sicher, am unsinnvollsten eingesetzt. Und das hat einen einfachen Grund. Der Grund ist, du hast aufgrund der Tatsache, dass du ja erstmal sehr, sehr viel Energie brauchst, um Wasserstoff herzustellen, und wenn du im Auto, im Wasserstoffauto mit einer Brennstoffzelle das wieder in Strom umwandelst, also den Wasserstoff, den du getankst, das wieder umwandelst, da hast du so viel Energieverlust, dass du am Ende, ich weiß gar nicht, die Zahl, da will ich, glaube ich, gar keine Zahl sagen, aber auf jeden Fall hast du sehr, sehr höheren Energieverbrauch, als wenn du direkt Strom tankst. Und ich glaube, dass das, was die Infrastruktur anbelangt, deutlich einfacher ist. Wobei man sagen muss, dass es natürlich auch Länder gibt, wie beispielsweise Japan, die da einfach von vornherein einen anderen Weg gegangen sind und die einfach Wasserstoffmobilität auch im Pkw forcieren. Ich glaube aber, dass, du hast ja gerade ein perfektes Beispiel genannt mit diesen Elektro-LKWs, die sie quasi ausprobiert haben, die man dann, die während der Fahrt dann geladen haben. Ja, das ist ja eigentlich von vornherein irgendwie klar gewesen, dass es weniger Sinn ergibt. Und da Wasserstoff einzusetzen, bei wirklich auch Schwerlastverkehr, ich glaube, das ist sehr viel sinnvoller, als da jetzt irgendwie anzufangen. Ich glaube, Tesla hat mal so ein Elektro-LKW vorgestellt. Ob das die Zukunft ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass man natürlich auch die LKWs mit Wasserstoff ausstatten kann. Aber ja, durchaus ist das bestimmt auch eine gute Idee. Wo du gerade von Infrastruktur gesprochen hast, das wird ja auch viel als Problem gesehen für Elektroautos. Also die Ladeinfrastruktur würde ich jetzt gar nicht mal zwingend mehr als kritischen Punkt sehen, also zumindest im öffentlichen Raum, weil eigentlich fast jede Raststätte oder jede zweite Raststätte hat irgendwie schon Ladesäulen. Aber ich sehe da das Problem in den privaten Haushalten, weil wenn jeder Abend sein Elektroauto zum Laden ansteckt, dafür ist ja gar nicht unsere Infrastruktur ausgelegt.
Dafür gibt es ja auch viele intelligente Systeme. Also man spricht ja immer davon, dass das System, das Energiesystem intelligent sein muss und quasi auch ab- und ausschalten kann, wenn genau dieser, sagen wir, Worst Case eintritt und alle am Abend ihr Elektroauto an die Ladesäule stecken. Ich glaube gar nicht, dass das zur Realität gehören kann, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt. Wie viele Menschen haben denn eigentlich Zugang zu einem privaten Autoparkplatz mit einer Ladesäule drauf? Das sind nicht viele. Das ist im Moment, ich glaube, bei den letzten Zulassungen im Anfang des Jahres haben Elektrofahrzeuge knapp 30-40% der Neuzulassungen ausgemacht, was schon relativ hoch ist. Das werden aber nicht die Mieter in irgendeinem Mehrfamilienhaus sein, sondern das sind Menschen mit einem eigenen Haus, mit einem Parkplatz vorne, wo man eine Wallbox oder wo man eine langsame Ladesäule anschließen kann. Deswegen, ich glaube, dass es im Moment wirklich tatsächlich noch an der Infrastruktur hapert. Ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, ich würde mir vielleicht auch in Zukunft mal ein Elektroauto holen. Ich habe keine Infrastruktur vor Ort, die mich wirklich glücklich macht, wo ich wirklich eine Auswahl von Anbietern habe und auch mit fast Gewissenheit sagen kann, dass eine Ladesäule frei ist, weil das ist ja die nächste Sache. Wenn wir nicht über Ultraschnellladesäulen oder sowas sprechen, ist der Parkplatz nun mal auch ein paar Stunden gefüllt. Kannst du ins Restaurant gehen oder ein Theater besuchen und dann ist das Auto vielleicht zu 50% voll. Also das kommt dann halt auch noch dazu.
Wobei man da sagen muss, da wurde auch jetzt ein Auto, der IONIQ 5, vorgestellt und der hat ein 800-Volt-Bordnetz und damit kann er bis zu 350 kW laden und ist innerhalb von, also 10-80% lädt er innerhalb von einer halben Stunde an einer entsprechenden Ladesäule voll. Und da dauert wahrscheinlich jeder normale Restaurantbesuch, wenn er denn außerhalb Corona wieder erlaubt ist, deutlich länger.
Das ist eine interessante Diskussion. So oder so, also es geht darum quasi, wie lädst du vielleicht das Auto der Zukunft? Lädst du es, während du vielleicht auf der Arbeit bist, also im Büro irgendwann mal, oder wenn du zu Hause bist und du das einfach, wenn du schläfst und dein Auto langsam lädt, oder machst du es irgendwie auf einer Raststätte oder wirklich wie es im Moment ja noch üblich ist an der Tankstelle und dann ist der Tankvorgang vielleicht nicht 5-10 Minuten, sondern eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Das ist eine, ich glaube, es wird beides geben, ja, einfach, weil der Markt einfach dafür ist. Aber so oder so, und darum, das ist ja unser Thema, Energie, ob es jetzt Sprit ist oder Kohle oder andere Energieformen oder wirklich der tatsächliche Strom, wenn wir den herstellen, wird immer wichtiger. Aber es bewegt sich viel weg von klassischen Energieträgern hin zu klassischer Energie, also Elektronen. Und das ist quasi bei der Dekarbonisierung des Mobilitätssektors ja auch ein Riesenthema. Auf einmal hast du einen viel, viel höheren Stromverbrauch und Strombedarf, weil 10 bis 100.000 Autos mehr auf den Markt kommen, die halt jetzt auch geladen werden wollen.
Und da merkt man eben auch einfach, dass die Elektrifizierung doch ein essentiellen Bestandteil in unserem Leben spielt. Und eine Sache, die ist mir erst in den letzten Tagen wieder so aufgefallen, ist, dass wenn man ja ganz normal im Internet surft, dass man da auch sehr viel Energie verbraucht. Und so ist es zum Beispiel, habe ich auch gerade erst heute gelesen, dass es ja den weltweit größten Internetknoten in Frankfurt gibt. Und der benötigt, also und der hat während Corona eine Zunahme von 25% erfahren, also jetzt nicht Strom, sondern der Benutzung. Und selbst vor der Nutzung hat er schon 20% des Energiebedarfs der Stadt Frankfurt benötigt. Und damit und mit der Energie könnte man quasi fast die ganze Stadt Frankfurt sogar heizen.
Aber muss man da nicht, also ist es schon, ich meine, ein Schritt zurück. Es ist unglaublich, wie viel Energie eigentlich unser tagtägliches Leben, unser modernes Leben eigentlich frisst. Also und vor allem, wenn du in ein Auto steigst und du den Motor anmachst und da am Ende irgendwie Abgase rauskommen, dann merkst du was davon. Ja? Du merkst auch was davon, wenn du dann vielleicht in ein Auto oder sowas lädst. Ja? Also das kriegst du mit. Aber wie viel Energie das Internet schluckt, Streaming oder einzelnes Abrufen von Dateien und so was. Und wir sind jetzt alle im Homeoffice, ne? Wir wissen das ja, ne? Wie viel man eigentlich dann auch über das Internet macht. Und das ist schon, wie viel das irgendwie so im Verborgenen ist, das finde ich sehr interessant. Wobei man dazu immer sagen muss, und das ist so ein bisschen die Einschränkung, wenn du sagst, wie viel Prozent von Frankfurt war das jetzt, von der Stadt Frankfurt?
20%.
Okay. Man vergleicht ja auch so ein bisschen, wobei, dann nochmal die ganze Energieverbrauch, also was tatsächlich Kilowatt anbelangt. Okay. Weil man muss ja immer auch ein bisschen vergleichen. Die eine Rechengröße ist ja tatsächlich, wie viel Strom du verbrauchst, oder die andere Seite, wie viel Energie verbrauchst. Und Energie hat ja auch was damit zu tun, ob du beispielsweise Erdgas zur Wärmeerzeugung oder sowas verbrauchst. Und ich meine, das verbraucht so viel Energie, aber genau das haben ja viele Unternehmen, beispielsweise Apple, Microsoft und Co., Google ja auch schon erkannt und haben sich ja selbst dazu verpflichtet, diese gesamten Server zu 100% erneuerbar umzuformen. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar 2025 hatten sich viele Konzerne schon als Deadline gesetzt. Das heißt, das ist erkannt und es ist wichtig, dass man jetzt handelt, weil wir wissen natürlich, in der Zukunft wird es immer relevanter, so welche Wachstumsmärkte auch zu dekarbonisieren. Und da machen so welche Unternehmen wie Apple und Co., gehen dann den richtigen Schritt.
Ja, da würde ich gerne nochmal unterscheiden, denn Apple hat, glaube ich, schon auf 100% erneuerbare Energien bei seinen Serverfarmen umgestellt. Google ist auch auf dem Weg, also ich glaube, die sind mittlerweile bei 80%. Und Amazon, die ja die Amazon Web Services anbietet, also man muss vielleicht dazu sagen, dass Amazon eigentlich der größte Anbieter von Cloud und von Serverkapazitäten ist. Und zum Beispiel Netflix wie auch Spotify beziehen ihre Server daher. oder benutzen diesen Service. Und die sind bei, ich meine, 17% gerade erst. Aber ja, bis 2025 ist ja noch ein bisschen Zeit. Was ich faszinierend finde, ist, dass es sogar, dass das Ganze sogar schon einen Begriff geprägt hat, nämlich das sogenannte Click-Shaming. Also, dass man quasi sich überlegen sollte, wohin man klickt und was man schaut, weil halt alles doch irgendwie dann wieder CO2 verbraucht.
Also ich habe den Begriff des Click-Shamings jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Ich habe da aus dem Bauchhaus direkt irgendwie so ein bisschen eine Abneigung gegen, weil ich mir halt auch denke, man kann halt auch päpstlicher sein als der Papst. Aber ich meine, die erste Sache ist ja, okay, man muss erstmal wissen, was das eigene Verhalten für eine Konsequenz hat. So, diese Informationen haben wir ja gerade quasi auch gegeben, ne? Also, dass es mehr ist, als man denkt. Und das ist vor allem ja, es ist ja auch einfach intransparent, ne? Woher soll man das wissen, was ein Klick zur Folge hat? Aber es ist dann ja nicht getan damit, dass man irgendwie auf eine Website oder sowas nicht mehr geht. Ja, also damit ist der Welt ja auch nicht geholfen, sondern ich glaube, ich würde eher von der anderen Seite kommen, dass man dann auch tatsächlich so ein bisschen sich vernetzt und auch so welche Unternehmen wie Amazon, wenn du sagst, die sind da deutlich langsamer, dazu bringt, schneller zu werden. Ja, und das ist ja dieser ganze Community oder der Gesellschaftsgedanke, wenn die Gesellschaft Druck auf Unternehmen ausübt, dann zwingt man diese ja dadurch auch schneller zu handeln. Und das ist ja, ich meine, das muss man ja auch sagen, das ist ja nichts anderes, was im Moment in den letzten Jahren passiert ist. Ja? Also es hat ja schon einen Grund, wieso es in der EU so fortschrittliche Klimagesetze gibt. Ja, weil in der gesamte Jugend gesagt hat, so geht es nicht weiter und der Druck höher geworden ist. Und deswegen haben auch viele Unternehmen nachgezogen. Wo wir gerade bei so Themen waren, wo man nicht ganz genau weiß, wie viel CO2 oder Energie da eigentlich verbraucht wird. Eine Sache in der Vorbereitung der Folge im Bereich Elektrifizierung, die ich total interessant fand, wir reden hier ein bisschen darüber, oder haben gerade am Anfang auch darüber geredet, so das klassische Beispiel, das Auto muss dekarbonisiert werden und das Elektroauto ist die Zukunft. Was ich viel spannender finde, ist, wenn wir uns beispielsweise das Netz der Deutschen Bahn angucken. Die Deutsche Bahn macht ja auch logischerweise gute Werbung dazu, dass die 100% Ökostrom im ICE überall hin plakatiert. Und was ich viel, viel interessanter finde, ist, dass wenn wir uns das Gleisnetz angucken, ja, der Deutschen Bahn, also da, wo auch tatsächlich die Züge fahren, dass überhaupt nur knapp 60% über einen Stromanschluss verfügen und der Rest des Gleisnetzes mit Dieselloks noch befahren werden muss. Ist auch hier im Ruhrgebiet, hier in Bochum in der Nähe, ist es auch noch relativ klar. Also du siehst, wenn du am Hauptbahnhof stehst, ist total interessant, wenn ein ICE einfährt, ja, also kann auch 800 Meter lang, glaube ich, wenn es der große ist, dann hörst du quasi nichts davon. Aber wenn dann auf der anderen Seite die Diesellok aus Wattenscheid oder aus Gelsenkirchen einfährt, dann hörst du nichts anderes als diese Diesellok. Und das erinnert mich immer wieder daran, dass da auch einiges getan werden muss. Und da auch wirklich wieder Strecken erschlossen werden müssen, wenn wir in Zukunft da auch ökologischer mobil sein möchten. Also wunderbares Beispiel dafür, dass auch in dem Moment, also dass egal, wenn wir Mobilität betrachten, wenn wir Internetverbrauch und sowas uns angucken, Strom wird viel, viel wichtiger noch in der Zukunft, als es jemals war in der Vergangenheit.
Witzig, dass du das sagst, denn meine Bahn zur Uni von Frankfurt aus, das ist auch eine Diesellok. Und als ich zum ersten Mal mit der gefahren bin, da wusste ich gar nicht, dass es noch irgendwie Dieselloks gibt und dass eben erst so wenig Strecken der Bahn elektrifiziert wurden. Und wo wir aber jetzt schon gerade bei der Bahn sind, wusstest du zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn der fünftgrößte Energieversorger in Deutschland ist?
Energieversorger oder Verbraucher?
Versorger.
Ich wusste gar nicht bei den ganzen Subunternehmen der Deutschen Bahn kenne ich mich auch nicht aus.
Ja, da ist das Subunternehmen DB Energie zuständig.
Also nach den anderen großen, irgendwie INBW und RWE und Co.
Genau, da sind wir tatsächlich der fünftgrößte in Deutschland. Und aber Energieverbraucher weiß ich gar nicht, wie hoch, aber sind wir auf jeden Fall auch ziemlich gut dabei.
Ich meine, was man noch mal ganz kurz zu Energieverbrauch sagen kann. Energieverbrauch hat sich quasi konstant weltweit auf jeden Fall nach oben entwickelt. Und das ist ja, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehbar. Je mehr Teile der Welt auch erschlossen werden oder tatsächlich auch sich weiterentwickeln, dann hat es natürlich auch direkt einen Impact auf den oder einen Einfluss auf den weltweiten Stromverbrauch. Was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist, wir haben es in Deutschland auf jeden Fall schon geschafft, deutlich grüner zu werden am Strommix. Knapp über 40% des hierzulande erzeugten Stroms sind grün. Dass wir tatsächlich erst bei 40% sind, ist natürlich irgendwie auch mal Ansporn, weiterzumachen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt direkt darüber sprechen wollen oder vielleicht irgendwann mal anders darüber sprechen wollen. Was macht man denn eigentlich mit diesem ganzen Strom, ja, der produziert wurde? Ja? Der wird ja nicht immer in dem Moment produziert, wo er gebraucht wird. Also da ist auch wieder eine unglaublich spannende Diskussion darüber, wie sieht denn eigentlich das Stromnetz der Zukunft aus? Und dazu muss man auch sagen, hier sprechen keine Experten, aber ich finde es eine unglaublich spannende Diskussion.
Definitiv. Also vor allen Dingen, wie bekommt man die Schwankung im Netz dann in den Griff? Weil das habe ich auch erst durch die Recherche im Vorfeld gelesen, dass das Stromnetz immer bei 50 Hertz liegen muss und dass man sich das so ein bisschen wie einen Motor vorstellen kann. Das heißt, wenn man zu wenig Drehzahl hat, dann geht der Motor aus, dann hat man nichts mehr vom Stromnetz. Wenn man keinen Drehzahlbegrenzer hätte, dann wird der Motor entsprechend die Stromleitung und so sich selbst zerstören. Und das in Verbindung mit der Frage, die du gestellt hast, für was wir alles Strom brauchen, sich das mal bewusst zu machen, versetzt ein, oder da kann ich nur für mich erstmal sprechen, einen wirklichen Schockstarre, weil wenn einmal der Strom ausfällt und das für eine längere Zeit, dann würde ich behaupten, leben wir in der Steinzeit.
Also manchmal hat das schon den Eindruck, ne? Also dass wir haben ja Gott sei Dank, wenn man sich so ein bisschen die europäische Geschichte anguckt, wir haben ein sehr, sehr sicheres Netz. Es gibt immer mal Stromausfälle und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber im Prinzip sind es ja lokal begrenzte oder auch immer sehr, sehr seltene Stromausfälle. Was mich fasziniert hat, war jetzt das jüngste Beispiel in Texas und sich ein bisschen darüber zu informieren. Also für die es nicht wissen, man hat in Amerika, in den USA irgendwann mal angefangen, ein Stromnetz aufzubauen. Und hat es aufgeteilt in die östliche USA und in die westliche USA. Und irgendwann vor ein paar Jahrzehnten hat man dann gedacht, okay, Texas hat so viel aufgrund von Öl und Kohle, hat so viel eigene Energiequellen, die brauchen quasi keine Anbindung an ein anderes Netz und haben ein eigenes Stromnetz aufgebaut. Und dieses Stromnetz ist vor einigen Wochen zusammengebrochen aufgrund der unglaublich kalten Temperaturen vor Ort. Da sind Gaspipelines und sind Windkraftwerke einfach eingefroren. Und da ist genau das beschrieben, was du gerade beschrieben hast. Man war wirklich tatsächlich in der Steinzeit. Man hatte tagelang keinen Strom und dazu noch bittere Kälte. Das heißt, was macht dann so ein Energieversorger? Ein Energieversorger versucht dann irgendwie immer mal wieder gewissen Regionen Strom zu geben und dann hatten die vielleicht für 2 Stunden Strom, haben alle schnell ihr Handy aufgeladen, um danach wieder irgendwie erreichbar zu sein. Aber das hat natürlich es ist ein tiefer Einschnitt einfach in die Art und Weise, wie wir leben. Mein MacBook würde jetzt noch gehen und so, jetzt gerade, wenn es kein Strom mehr wäre für die nächsten paar Stunden. Aber natürlich, der Anruf wäre in dem Fall weg, ja, also das Internet wäre weg. das hat natürlich einen riesigen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben.
Ja, und nicht nur da, also da ist ungefähr jeder Lebensbereich betroffen. Also sei es, dass wir uns dann nichts mehr Warmes zu essen machen können, weil der Herd und der Ofen nicht funktionieren. Oder wenn es dann halt länger geht, dann auch natürlich im Einkaufen im Supermarkt, wenn die Tiefkühltruhen nicht mehr funktionieren, also weder bei den Supermärkten, wo man es kauft, noch bei einem selbst zu Hause. Wo lagert man dann die entsprechenden Produkte? Klar, gut, wenn man jetzt die Kälte hat, dann kann man die natürlich auch nutzen. Aber dann kommen wir halt wieder zum Thema Heizen. Irgendwie muss man heizen. Und wenn man halt kein Öl oder Gas hat, dann muss man das halt mit Strom machen, beziehungsweise auch für Öl und Gas. Das muss ja irgendwie zu einem kommen, beziehungsweise aus den Zwischenlagerstätten wieder in die entsprechenden Tanks gepumpt werden. Und für die Pumpen braucht man in der Regel auch wieder Strom. Und so zieht sich das eigentlich durch jeglichen Bereich. Und das sich einfach mal bewusst zu machen, wo überall Elektrifizierung und Strom eigentlich einen Einfluss drauf hat, also dass es nicht nur die Digitalisierung ist, sondern eigentlich auch der komplette Rest des Lebens, finde ich echt unglaublich.
Also es ist ja ein wunderbares Beispiel. Man kann einfach mal ins Extreme denken und überlegen, wie groß dann der Einfluss von so einem Stromausfall ist und wie disruptiv das ist. Und die jüngsten Beispiele sind alles meistens Beispiele, wo innerhalb von Stunden oder Tagen ein Netz wieder anläuft. Aber auch das hat natürlich direkte Einflüsse auf ganz, ganz viele Sachen. Und ich habe in der Vorbereitung, also das letzte Großereignis quasi in Europa, das war die sogenannte Emsland-Störung im Jahr 2006. Und da habe ich mich selber gar nicht mehr richtig dran erinnert, aber in der Recherche war es ganz interessant. Man hat offensichtlich, es gibt die Meyer-Werft in Papenburg. Und für die, die es nicht wissen, ist es eine der größten, oder ich glaube sogar die größte Werft in Europa. Und man hat ein Riesenschiff in einem Kanal überführt. Und das war so groß, man musste eine Leitung da kappen. Und es war auch alles eigentlich geplant, aber es war offensichtlich nicht ganz gut organisiert. Und weite Teile Westeuropas hatten 2 Stunden lang keinen Strom. Und das war so in den letzten Jahren eine der größten Stromausfälle, jetzt die auch beispielsweise in Deutschland, in Westdeutschland einen Einfluss hatten. Das sagt ja erstmal schon mal, okay, es muss schon einiges schief gehen, damit wir halt einen Stromausfall haben. Aber die 2 Stunden haben gezeigt, es war mitten in der Nacht, aber Züge konnten nicht mehr fahren. Ja, es war auch tagelang gab es noch irgendwelche Nachwirkungen. Also schon ein wirklich großer Eingriff.
Ja, man kann von Glück sprechen, dass aber die entsprechenden Bereiche eigentlich auf solche Fälle vorbereitet sind. Beispielsweise jetzt bei der Bahn, da ist es so, wenn der Strom ausfällt, dann werden erstmal alle Signale auf Rot geschaltet, also dass die Weiterfahrt verboten ist. Und dann wird die quasi im Einzelnen wieder koordiniert, bis der Strom wieder da ist und man wirklich weiß, wie alles vonstatten geht. Oder auch Supermärkte, also größere Supermärkte haben auch Dieselaggregate, die dann innerhalb von ein paar Minuten anspringen können und dann meistens haben sie so viel Kraftstoffreserven, dass sie auch meistens so einen halben Tag durchhalten oder Radiostationen, was übrigens tatsächlich offiziell vom BBK, also Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz, so ausgeschrieben ist.
Du meinst, dass es verpflichtet ist, dass sie das machen müssen?
Na, also das Radio die Quelle ist, über die man im Katastrophenfall hauptsächlich Informationen bezieht.
Ist ganz interessant, ich lächle gerade, weil heute zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 11. März und der 11. März ist der Landeswarntag, glaube ich, hier in Nordrhein-Westfalen. Und um 11 Uhr gab es heute die ganzen Sirenen und so und deswegen lächle ich gerade, dass man dann ich weiß gar nicht, ob über das Radio dann auch heute auch quasi gewarnt wurde. Ich habe nur die Sirenen vom Rathaus gehört. Aber ja, spannend.
Ja, also das hatte ich tatsächlich heute auch im Radio gehört, allerdings in meinem digitalen Radio und vor allem mit meinem digitalen Internetradio, was im Strom angeschlossen war. Also sowohl der Empfänger wie auch das Internet, wie auch die eigentliche Quelle. Ja, alles ohne Strom, nicht denkbar. Und da sollte man eigentlich ein stromunabhängiges, also am besten batteriebetriebenes Radio auch zu Hause haben, damit man eben in Notfällen, wenn dann auch das Handy und das Laptop versagt, dann immer informiert bleiben kann. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, die haben Strom für 2 Wochen, um den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, auch da ist vorgesorgt. Und zum Beispiel Krankenhäuser, also in Darmstadt, da zum Beispiel eine Klinik, das ist halt. Also die kann 1,5 Tage ohne Strom auskommen. Und dann, also mit den eigenen Reserven und darüber hinaus sind natürlich entsprechende Versorgungsverträge mit Öllieferanten geschlossen, dass die dann auch primär beliefert werden. Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen einfach, man hat nur Dieselaggregate zusätzlich und man hat eine sogenannte USV, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Also die wird vor allen Dingen häufig in der IT benutzt und eben auch bei Servern. Da ist es nämlich so, dass Batterien vorgeschaltet sind und die quasi direkt einspringen, wenn kein Strom mehr zur Verfügung steht und die Zeit überbrücken, bis Dieselgeneratoren einspringen. Und da wird halt vor allen Dingen im Krankenhaus auch unterschieden zwischen normalem Netzstrom an die Dieselgeneratoren angeschlossen, also die quasi 10 Minuten, bis die halt laufen, das überbrücken können. Also nein, wo es nicht schlimm ist, wenn die für die Zeit ohne Strom sind und dann halt welche die Batterie gepuffert sind und wo es quasi unterbrechungsfrei stromversorgt ist.
Gut zu wissen, dass sich so viele klugen Köpfe über so viele Sachen Gedanken gemacht haben, und wir Nicht-Experten ganz gelassen ins Bett gehen können und wissen, darüber hat man sich Gedanken gemacht. Aber mal ganz im Ernst, ist natürlich der Krisenfall, und wir hoffen natürlich, dass sowas nie eintritt oder sowas so selten wie möglich eintritt. Aber das macht nur nochmal wunderbar, und das ist auch so ein bisschen so ein bisschen auch so ein wunderbarer Kreis, den wir da geschlossen haben. Wie wichtig ist eigentlich Strom und wie viel wichtiger wird auch Elektrifizierung in der Zukunft? Und wenn unsere Abhängigkeit steigt, müssen nun mal auch unsere Krisenpläne angepasst werden. Und deswegen wird uns das Thema auch weiterhin begleiten.
Und das finde ich auch witzig, denn das BBK hat gesagt, man sollte sich möglichst immer so einen Vorrat zugelegt haben, dass man 10 Tage aushält, also mit Konserven, mit Mehl und so weiter, dass man quasi auch auf sich allein gestellt überleben kann. Und irgendwie zu Beginn der Corona-Zeit hatte man ja auch das Gefühl, dass man jetzt alleine überleben müsste. Obwohl der Strom ja trotzdem noch da war.
Also wenn das die Anforderung des BBK war, ich glaube, jetzt kann das jeder Deutsche übererfüllen mit den ganzen Nudeln und Mehl und sowas, das irgendwo gehortet ist. Also irgendwo muss es ja sein. Also von daher, da haben sich offensichtlich mehrere Leute dran gehalten.
Ja, und vor allem Klopapier, das hilft in jeder Extremlage.
Absolut. David, wir haben jetzt viel über Elektrifizierung gesprochen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Dein Abschlussfazit, dein Resümee dieser Folge.
Es gibt extrem viele Bereiche, wo die Elektrifizierung zum Einsatz kommt und wo man merkt, wie wichtig sie ist. Und ich finde es spannend, wenn man sich mal wirklich überlegt, wo Strom zum Einsatz kommt und was alles davon betroffen ist. Und vor allen Dingen, dass quasi Elektrifizierung die technologische Entwicklung ist, worauf unser heutiges Leben komplett basiert und wir ohne wieder in der Steinzeit leben würden. Kein Licht, keine Kommunikation, keine Infrastruktur und so weiter. Das ist so bei mir vor allen Dingen hängen geblieben. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist Bei mir ist hängen geblieben ein bisschen deine Aufzählung, wie viel Energie und damit auch CO2 das Internet und unsere Aktivitäten da verbrauchen. Und es gibt so bei Warnung vor irgendwelchen Spam-Mails gibt es immer diesen englischen Spruch, think before you click. Also denke nach, bevor du irgendwo draufklickst. Ich übertrage diesen Spruch jetzt einfach sinnbildlich auch auf mein Internetverhalten, um Energie zu sparen. Vielleicht auch mal so ein neuer Ansatz im Jahr 2021. Auf jeden Fall, also mein Resümee der Folge ist ein bisschen think before you click, auch im Sinne der Energiesparen, auch im Sinne des Energiesparens. Wir wollen euch nochmal darauf hinweisen, dass wir zwei Kanäle haben, wo ihr uns unterstützen könnt und wo ihr uns euer Feedback dalassen könnt. Das ist einmal unsere Anchor-Seite, anchor.fm/Themenkarussell. Und das ist die alte E-Mail, wie immer, themenkarussell@outlook.de. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zur Folge. Und lasst gerne auch Kommentare auch zum Thema Elektrifizierung, worüber wir heute gesprochen haben.
Und gerne könnt ihr uns auch auf den verschiedenen Podcast-Plattformen folgen und bei iTunes könnt ihr uns auch dort noch ein Feedback hinterlassen. Und wenn ihr uns dann abonniert habt, dann werdet ihr auch nächste Woche am Sonntag um 15 Uhr benachrichtigt, dass wir eine neue Folge für euch aufgenommen haben. Und in der Folge werden wir uns damit beschäftigen, ab wann man eigentlich von einem technologischen Fortschritt sprechen kann und wann es vielleicht doch dann eigentlich ein Rückschritt ist. Und mit diesem spannenden Gedanken entlassen wir euch und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
Bis dahin, ciao!